Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Regina Scheer, die jetzt bei mir ist, sie werden viele Leser als Romanautorin kennen. 2014 erschien Machhandel und 2019 Gott wohnt im Wedding. Beides waren große Erfolge, aber Regina Scheer hat auch vor diesen beiden Bestsellern schon Bücher geschrieben, Sachbücher unter anderem zur deutsch-jüdischen Geschichte. Und mit ihrem neuen Buch ist sie vielleicht ein bisschen dahin zurückgekehrt. Bittere Brunnen heißt es und es erzählt die Lebensgeschichte von Hertha Gordon-Walcher, einer sehr außergewöhnlichen Frauen. Sie hatten ja ein sehr persönliches Verhältnis zu Hertha Gordon-Walcher, von Kindheit an eigentlich. Können Sie uns das mal bitte erzählen, wie das kam?
Ja, eigentlich durch Umstände, die mit mir erstmal gar nichts zu tun hatten. Meine Mutter hat, als ich 6 Jahre alt war, nochmal geheiratet, und zwar einen Mann, der 31 Jahre älter war als sie. Und in der Emigration in den USA und in Frankreich gewesen war, ein in den 20er, 30er Jahren sehr wichtigen Journalisten aus dem Umfeld der Weltbühne und so weiter. Und dessen Freundeskreis ist mir als Kind also begegnet, ohne dass ich irgendwas da über die Hintergründe wusste. Und ein altes Ehepaar, Jakob und Hertha Walcher, also noch älter als er, Hertha war Jahrgang 1894. Die waren kinderlos und die haben sich immer sehr für die Kinder ihrer Freunde interessiert. Und die haben mich einfach sehr liebevoll behandelt. Und ich habe sie dann oft besucht. Und diese Hertha Walcher, die für mich eine uralte Frau war, natürlich, ich habe dann mitbekommen, die kannte Lenin, die kannte Stalin. Die war mit Bertolt Brecht befreundet. Die kannte auch Willy Brandt. Irgendwie hatte ich das Gefühl als Kind, die kannte alle auf der ganzen Welt. Aber als ich dann älter wurde, Studentin war, wurden ihre Geschichten, dann wurden auch meine Fragen differenzierter, wobei sie jahrelang sich nichts fragen ließ. Sie hat erzählt oder nicht. Und meine Aufgabe war zuzuhören. Ich durfte auch nicht mitschreiben, als ich das später wollte, oder Tonbandaufnahmen machen. Da hat sie gesagt, weißt du, Kind, dir vertraue ich solchen Dingern nicht.
Und, aber haben Sie sich das alles gemerkt? Denn Sie erzählen ja auch gerade in den letzten Lebensjahren, haben Sie ja sehr, sehr viel ihr zugehört und Gespräche mit ihr geführt. Das ist ja auch eine Quelle dieses Buchs. Wie haben Sie sich das, haben Sie dann hinterher Notizen gemacht? War Ihnen gleich klar, das ist eigentlich Jahrhundertstoff, das muss ich mir notieren?
Also es wurde mir allmählich klarer und ich habe schon viel notiert und habe aber nicht sehr professionell auf Zetteln, und sie hatte eine sehr schöne Sprache und ich habe mir manchmal einzelne Sätze aufgeschrieben, und man sagt mir auch ein gutes Gedächtnis nach. Und nach der Wende, sie ist 1990 gestorben, nach der Wiedervereinigung und nachdem die Sowjetunion auch am Ende war, wie ihr klar war, und sie war ja am Anfang der Sowjetunion, hat sie im Kreml gearbeitet, sie war dabei gewesen, und ich hätte ihr gewünscht, dass sie das nicht mehr erleben muss. Also sie ist gestorben und zunächst mal war ich traurig und es war einfach ein ganz persönlicher Verlust. Ich habe sie einfach sehr gern gehabt und ihre politischen Geschichten haben mich eigentlich in zweiter Linie interessiert. Aber ich habe dann als Historikerin gearbeitet, habe viel in Archiven arbeiten müssen und dabei sind mir viele Namen begegnet, die ich von ihr kannte und die ich mir gemerkt hatte, weil sie so ungewöhnlich waren. Bärensprung zum Beispiel, Polizeipräsident von Magdeburg gewesen und ein wichtiger Mann im amerikanischen Exil. Und ich dachte, Mensch, wenn ich sie jetzt fragen könnte. Und vor ein paar Jahren habe ich gedacht, dass ich über sie schreiben müsste, weil wenn ich es nicht mache, macht es kein Mensch. Diese Frauen sind vergessen. Also wir kennen ja den Namen ihres Mannes, Jakob Walcher, den kennt man schon. Hat auch einen Wikipedia-Eintrag und es gibt auch inzwischen eine kleine politische Biografie. Aber über die Frauen, die freiwillig aus dem Blickfeld traten, sie hat ihre Arbeit gemacht, sie hat für die sozialistische Bewegung gearbeitet, sie hat für die Kommentaren gearbeitet, von der sie sich aber später losgesagt hat. Sie war Gründungsmitglied sogar der Kommunistischen Partei. Sie ist aber rausgeflogen 1928. Sie hat mit anderen eine Oppositionspartei gegründet, dann die SAP, in der der junge, damals 19-jährige Willy Brandt so eine Art politischer Ziehsohn war. Sie hat im Exil und überall wirklich politische, oft clandestine Arbeit gemacht. Sie war viele Jahre die Sekretärin von Clara Zetkin bis 1925. Sie hat also ungeheuer viel Einsichten gehabt über die sie aber eigentlich nach außen nicht gesprochen hat. Also mir hat sie viel erzählt, aber sie war sonst ein verschwiegener Mensch. Und ich habe vor ein paar Jahren beschlossen, nochmal in die Archive zu gehen, ins Willy-Brandt-Archiv, in andere Archive, und das alles nachzuprüfen.
Aber offenbar hat sie das ja auch so ein bisschen bedauert oder gespürt, dass sie da so im Schatten von Männern stand. Ganz am Ende zitieren Sie, dass sie bei einem dieser Gespräche gesagt hat, ich habe mich zu eng an einen Mann und zu eng an die Partei gebunden. Offenbar hat sie das ja doch auch selber so empfunden.
Ja, das war ein Widerspruch, den ich auch nicht auflösen kann. Sie hat in unbeirrbarer Treue ein Leben lang, sie ist 96 Jahre alt geworden, zu ihrer Idee gestanden, natürlich auch zu ihrem Mann. Und es gab diesen Satz kurz vor ihrem Tod, dass sie sich nicht noch einmal so an einen einzigen Mann und so an eine Partei binden würde. Aber da war die DDR schon am Ende. Auf die DDR hat sie dann keine großen politischen Hoffnungen mehr gesetzt. Aber sie hat sich nach dem amerikanischen Exil bewusst, wie viele andere auch, für die DDR entschieden. Und auch das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, aber die von heute aus gestellt ist. Warum haben die das mit sich machen lassen? Sie wurden 1952 wieder aus der Partei rausgeschmissen. Brecht war es, der sie und ihren Mann ein paar Jahre lang über Wasser gehalten hat, auch finanziell. Überhaupt hat Solidarität unter diesen Menschen eine sehr große Rolle gespielt. Und als sie begraben wurde, hat der Brecht-Biograf Mittenzwei, der ihre Grabrede hielt, gesagt, von Hertha konnten wir lernen, wie man mit Niederlagen umgeht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich von ihr angenommen habe. Also mir wurde eigentlich erst im Laufe des Lebens klar, dass ich neben der persönlichen Wärme und Zuwendung einfach ein Kapital, ein Wissen, das war ja nur fragmentarisch, aber dass ich da was bekommen habe, mit dem ich umgehen muss. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
Und Sie haben ja ein sehr besonderes Buch geschrieben, weil das ist ja jetzt nicht einfach, sage ich mal, so ein historisches Sachbuch oder eine sachlich geschriebene Biografie, sondern das ist ja sehr erzählerisch. Sie holen einen da gleich von Anfang an ab, auch durch diese persönliche Bindung, die Sie haben, und haben einen fast romanhaften Stil, zumindest am Anfang. Es wird dann zwischenzeitlich auch anders. Aber wie haben Sie zu dieser Form gefunden? Sie hätten ja auch einen Roman über sie schreiben können. Das Leben würde das doch hergeben.
Ja, jede Figur in diesem Buch, nicht nur Hertha Walcher, sondern auch jede Nebenfigur, fast jeder, der ihr begegnet ist, mit dem sie zusammengearbeitet hat, hätte einen Roman verdient. Aber ich wollte keinen Roman schreiben. Ich glaube, dass wir immer noch zu wenig wissen über die Geschichte der Linken im 20. Jahrhundert. Das ist auch ein Erbe des Nationalsozialismus, aber auch ein Erbe der Linken selbst, dass fragmentarisches Wissen nur überliefert ist, dass immer interessengeleitet war. Und Willy Brandt hat auch immer ein bisschen bedeckt gelassen, wo seine politischen Wurzeln lagen, einfach in den Jahren des Antikommunismus und des Kalten Krieges war es auch schwierig, darüber zu schreiben. Und ich denke, ich habe bewusst diese dokumentarische Form gewählt und diese Einleitung, die Sie schreiben, die schon sehr persönlich ist, aber das ist nur die Einleitung, weil ich ja dem Leser erklären muss, warum weiß ich das alles? Warum bin ich dieser Frau so nahe gekommen? Und das war eben einfach ein Zufall meiner Biografie.
Haben Sie denn auch selbst nochmal, indem Sie sich so tief in die Geschichte hineinbegeben haben, auch Ihre eigene Geschichte nochmal neu verstehen gelernt oder nochmal anders lesen können?
Das würde ich jetzt nicht so klar beantworten, weil meine eigene Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Aber natürlich, das mache ich auch in dem Buch, aber sparsam, dass ich eigene Erfahrungen auch einbringe aus der DDR-Zeit. Aber ich bin, ich glaube, 57 Jahre jünger als Sie. Ich bin noch in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Aber es gibt schon, also wenn ich mir heute angucke, in welchem Zustand die Linken sind in Deutschland und wenn ich diesen Streit sehe, diese Zersplitterung, diese Selbstzerstörung, dann denke ich, wissen die nicht, dass das alles schon war und wo das hingeführt hat, dass der Feind in den eigenen Reihen gewittert wurde und nicht da, wo er saß. Aber vielleicht ist Geschichte nicht so eins zu eins übertragbar. Und trotzdem denke ich, Ich wollte das alles wissen und kann einfach nur hoffen, dass andere Leser das auch wissen wollen.
Mit diesem Buch will man das auf jeden Fall wissen und man erfährt unglaublich viel. Regina Scheer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.